So unterschiedlich wir auch sind, eine Sache, die uns verbindet, ist, wir haben alle einen Vater. Oder wir hatten einen Vater. Vielleicht tragischerweise. Es ist sogar möglich, dass einige von uns ihren Vater gar nicht kennengelernt haben. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt war er da. Und ob er da war oder nicht, er hat oder hatte einen erheblichen Einfluss auf unser Leben. Es gibt viele Studien zum Vatersein. Und eine habe ich in der letzten Woche mal gelesen, die hat herausgefunden, dass der Einfluss von Vätern auf ihre Töchter besonders hoch ist. Ja? Eine gute Beziehung zwischen Vater und Tochter ist besonders stark mit dem Selbstwertgefühl der Tochter verbunden. Also wenn die Beziehung gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tochter ein hohes Selbstwertgefühl hat, relativ hoch. Es ist sogar wahrscheinlich mit beruflichem Erfolg verbunden. Väter sind tendenziell, ohne das jetzt zu krass zu verallgemeinern, weniger ängstlich mit ihren Kindern. Ja? Also trauen den Kindern mehr zu, ermutigen bei Herausforderungen, fördern die Selbstständigkeit. Das heißt nicht, dass Mütter das nicht tun. Es ist nur vielleicht ein bisschen unüberlegter, was die Männer dann machen an der Stunde. Sagen, ja, schafft er schon, schafft sie schon, ja, ja. Aber Väter ergänzen auf eine ganz besondere Art und Weise etwas in der Erziehung, was zentral für die Entwicklung von Kindern ist. Und ich persönlich bin sehr dankbar für meinen Vater, da vorne sitzt er. Ich habe mich über meinen Vater schon oft geärgert. Und er hat sich oft über mich geärgert. Ja. Ich war mit seinen Entscheidungen für mich, gerade als ich Teenager war, nicht immer ganz zufrieden. Aber letztlich wusste ich und ich weiß, dass er immer für mich da ist. Ist egal, was passiert, das ist so geblieben. Ich weiß, er kann mir nicht meine Herausforderungen abnehmen, die Dinge, die jetzt immer noch ziemlich hart sind. Aber er ist da. Ich kann ihn immer anrufen. Und das mache ich beinahe täglich. Insofern danke, mein lieber Papa. Unsere Vaterbeziehung, egal was es ist, ob sie positiv oder negativ ist, die prägt uns bewusst und unbewusst. Das ist ein Teil unseres Menschseins. So sind wir geschaffen. Es ist sogar ein ziemlich zentraler Teil. Und deswegen wundert das gar nicht, dass es auch in unserem Glauben, in der Bibel, bei Jesus ein super zentraler Teil ist. Es ist ein Thema, was ihn absolut interessiert. Sein Vater im Himmel, den er uns vorstellt als unseren Vater im Himmel. Und diesen Vater im Himmel stellt er den Menschen immer wieder auf verschiedene Art und Weisen vor. Und zentral ist es, er beschreibt ihn als einen richtig guten Vater. Als einen richtig, richtig guten Vater. Und ich kann mir vorstellen, dass für manche hier bei uns, oder dass manche sagen, oh, das fällt mir super schwer zu glauben. Wie kann Gott denn ein guter Vater sein? Vielleicht kennst du das, dass du sagst so, ey, wenn ich mir diese Welt anschaue, was in dieser Welt alles schief läuft, wenn ich mir mein Leben anschaue, meine Vergangenheit anschaue, mich anschaue, dann habe ich nicht den Eindruck, dass es einen guten Vater im Himmel gibt. Bei all den Krisen, bei der Ungerechtigkeit, bei der Bosheit. Bei der Gewalt, Gott, wenn es ihn denn gibt, er wird kein durchaus guter Vater sein. Und manchmal können ja diese Gedanken sogar naheliegen, weil wir viele Sachen nicht verstehen. Aber wie kommt man denn auf diesen Rückschluss von dem, was wir sehen, wie Gott denn dann tatsächlich ist? Wenn Menschen anhand des reinen Anschauens der Geschichte oder ihres Lebens, ihres eigenen Lebens, bewerten, wie Gott ist, dann ist es tricky, dann ist es ja anfällig, sage ich mal. Weil wir viele Dinge sehen, die uns gefallen oder nicht gefallen, die wir verstehen oder nicht verstehen, die wir sehen oder glauben oder ja, erfahren. Und dann fällt es schwer, an diese Güte Gottes zu glauben. Die Frage ist das der legitime Weg? Dürfen wir so umgehen? Ist das richtig so, dass wir von dem, was wir beobachten, fühlen und erleben, darauf schließen, wie Gott ist? Ist das sinnvoll? Dass ich, oder in Ordnung, dass ich aufgrund der Ereignisse, die passieren, Rückschlüsse auf das Vaterherz Gottes zu fassen. Das Spannende ist, dass die Autoren der Bibel es anders machen. An keiner Stelle finden wir, dass sie zum Beispiel schreiben, schau dir mal die Geschichte der Menschheit an, schau dir die Geschichte der Familien und Völker an, schau in den Himmel, schau die Sterne, schau die Sonne an und dann entdecke, Gott ist ein Vater. Das steht nicht in der Bibel. Die Schöpfung, das steht in der Bibel, steht, sie offenbart Gott als Schöpfer, aber nicht als den Vater. Und was wir finden, ist, wenn wir den Vater suchen und finden wollen, dann müssen wir uns seinen Sohn anschauen. Seinen Sohn Jesus Christus. Du musst auf Jesus schauen. Und durch ihn bekommst du dann einen Eindruck vom Vater und auch einen Zugang zum Vater, so wie Amanda das eben erzählt hat. Die Bibel behauptet, dass Jesus der ewige Sohn des himmlischen Vaters ist. Jesus ist ein Sohn. Er hat mit ihm die Ewigkeit verbracht. Schon vor Beginn der Welt, schon bevor er hier auf dieser Erde als Mensch geboren wurde, hat Jesus die Ewigkeit mit dem Vater im Himmel verbracht. Er war schon immer mit ihm, immer bei ihm, immer in ihm. Und ehe er hier auf der Erde gewesen ist, hat diese Gemeinschaft und diese Nähe zwischen dem Vater und dem Sohn schon existiert. Eine unbeschreibliche Liebe. Und das ist das, worüber Jesus spricht, wenn er über den Vater redet. Dann sagt er, wie der Vater ihn liebt in einer unglaublichen Herzlichkeit, voller Zuwendung und Nähe. Und auch der Sohn, den Vater liebt, mit dieser gleichen Liebe, zurück voller Vertrauen, voller innerer Hingabe und auch mit fröhlicher Unterordnung, wenn er sagt, ich tue, was ich den Vater tun sehe. Und Jesus ist der Einzige, der den Vater wirklich kennt. Er ist der Einzige, der den Vater gesehen hat, der bei ihm war. Und deswegen ist er auch der Einzige, der uns Gott als Vater vorstellen kann und glaubhaft sagen kann, wie Gott wirklich als Vater ist zu uns. Und vielleicht denkt man jetzt, das ist aber eine starke Behauptung. Also, das weiß ich nicht so richtig, ob ich das annehmen kann, aber es ist letztlich das, was wir in der Bibel lesen. Der Vater offenbart sich durch den Sohn. Jesus ist der Einzige, der ihn kennt und etwas über ihn sagen kann. Als Jesus jetzt auf die Welt kam und in diese Welt geboren wurde, da ist diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn nicht verloren gegangen plötzlich, sondern Jesus hat sie genauso weitergelebt, wie er sie im Himmel am Anfang hatte. Er war weiterhin der Sohn seines Vaters im Himmel, der sich ihm immer wieder zuwendet. Es gibt wunderbare Geschichten darüber, wie der Himmel sich öffnet und Gott zu Jesus spricht und ihm diese Identität als Sohn und Vater irgendwie gefestigt wird. Und Jesus bleibt dieser vertrauensvolle, liebende Sohn, der sich hingibt und gehorsam ist, was er den Vater tun sieht. Und auch der Vater ist immer noch derselbe zu Jesus. Er redet mit ihm, er ist liebevoll und bestätigt. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Bevor Jesus anfängt zu lehren, wer der Vater im Himmel ist, bevor er seinen Jüngern offenbart, wie Gott als Vater ist, lebt er selber sein Wissen als Sohn zu seinem Vater im Himmel. Er lebte als Sohn und als Sohn erlebte er das Vatersein Gottes hier auf der Erde. Er erlebte, wie es ist, in den Herausforderungen des Lebens zu stehen und zu wissen, dass ein Vater, an den ich mich wenden kann. Und das ist zentral, dass wir es verstehen, bevor Jesus lehrte, dass er es erlebte. Bevor er zu den Jüngern sagte, ihr dürft zu Gott Abba sagen, Papa sagen, lebte er selber dieses Papa-Sein zum Vater im Himmel. Und damit stellt er das Bild von Gott, das die Jünger hatten zu der Zeit, immer komplett auf den Kopf. Und das tut er ja ständig. Jesus hilft uns ja ständig ganz neu, diese Welt zu sehen und zu deuten. Wo Gott vorher der Erhabene, der Mächtige, der Ferne war, wird er in dieser Bezeichnung Papa zu einem ganz Nahen, sich verletzlich machenden Gott. Und Jesus hilft uns, dieses Bild zu verstehen. Also, bevor Jesus lehrte, lebte er. Er lebte diese Beziehung zum himmlischen Vater. Er lebte diese Vater-Sohn-Beziehung auch in den herausforderndsten Momenten und Bedingungen des irdischen Lebens. Sein Vater war der zentrale Ansprechpartner, der, zu dem er immer hingehen konnte, den er im Gebet suchte. Er fokussierte sich mit allem, was er tat, voll auf seinen Vater im Himmel. Alles Handeln, die Ruhe, die Erholung war geprägt von dieser tiefen Verbindung. Und in vielen Situationen in seinem Leben sehen wir, wie das prägte und was für einen Unterschied es machte. Zum Beispiel, Jesus war kein Opfer seiner eigenen Aufgaben. Ja? Er war nicht gestresst. Jedenfalls lesen wir das nicht, dass Jesus nicht irgendwie völlig ruhelos immer hin und her ging. Aber er sagte, er spürte und sagte, wenn sein Vater ihm sagt, geh weiter, dann zog er in den nächsten Ort, um dort zu predigen und zu heilen. Wenn er spürte, dass sein Vater ihm sagt, bleib hier, hier ist jetzt deine Aufgabe, dann blieb er. Als Menschen ihm Macht geben wollten, Da wusste er, dass der Vater ihm jetzt noch nicht die Macht gibt, dass das noch nicht der Zeitpunkt ist. Und er floh aus der Situation, weil es noch die Zeit zu dienen war. Als die religiösen Führer ihn gefangen nehmen lassen wollten, aber Jesus wusste, dass noch nicht die Zeit gekommen war, auch da floh Jesus. Er entzog sich ihrem Zugriff. Es passierte nicht das, was Menschen über ihn entschieden. Und als er wusste, der Tag ist gekommen, dass er gefangen werden sollte, da ging er sogar den Soldaten entgegen. Er lieferte sich ihnen aus in dem Bewusstsein, dass sein Vater im Himmel bei ihm ist und ihn nicht verlässt. Jesus fokussiert sich voll auf seinen Vater. Er tut das, was er ihm sagt, und er beschreibt das so mit den Worten, dass er sagt, der Sohn kann aus sich heraus gar nichts tun, sondern er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was auch immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, in Johannes 5, Vers 19. Und hier ist das ein ganz krasser Moment, den wir als Kinder von unseren irdischen Eltern mit Sicherheit nicht so umgesetzt haben. Ich habe das nicht gemacht. Egal, was der Vater ihm sagt, egal, was der Vater ihm aufträgt, egal, welche Konsequenzen das für ihn hat, Jesus vertraut ihm zutiefst. Er vertraut auf den guten Willen des Vaters, dass das Beste ist. Jesus handelt nicht aus Angst. Er tut nicht Dinge oder tut Dinge nicht, weil er Angst hat. Ich gebe euch ein Beispiel. Da ist Jesus mit seinen Freunden eines Tages unterwegs im Boot und sie kommen in einen Sturm, der selbst für so erfahrene Fischer, erfahrene Seeleute, den die für lebensbedrohlich halten. Und große Angst bricht auf dem ganzen Schiff aus. Und was tut Jesus? Jesus schläft. Er schläft im Sturm, während um ihn herum alle schreien. Denn er weiß, Gott hat noch was mit ihm vor. Ich brauche keine Angst zu haben. Er wird für mich sorgen. Und das sagt er hinterher auch den Jüngern, nachdem er den Sturm gestillt hat. Wieder, Jesus lehrt nicht nur Vertrauen, er lebt Vertrauen. Bevor Jesus etwas spricht und sagt, beweist sich das in seinem eigenen Leben. Und genau deswegen sagt er seinen Jüngern auch, sie sollen Abstand von Sorgen nehmen. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken, um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse, Matthäus 6, Vers 31 und 32. Jesus lehrte das, aber lebte es vor. Jesus selbst war mittellos. Er hatte keine feste Wohnung. Er sagte, Füchse haben ihren Bau, Vögel haben ihren Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich hinlegen sollte. Jesus lebte dieses Vertrauen. Bis ins Sterben hinein lebte er diese Vaterbeziehung, wo er sagt, Vater, deine Hände gebe ich meinen Geist. Und er erzählt tausende Geschichten, wie diese Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn funktioniert und was für ein liebender Vater der Vater ist. Am unnachahmlichsten wahrscheinlich in dieser Geschichte der beiden verlorenen Söhne. Was ist dieses Bild, was Jesus in dieser Geschichte zeichnet, in der ein Sohn zum Vater hingeht und sein ganzes Erbe einfordert, obwohl der Vater noch gar nicht tot ist? Und das Erbe letztlich verprasst und ganz reumütig, klein und gedemütigt nach Hause zum Vater kommt, der ihn wieder aufnimmt. Was ist das hier für ein Vater, über den Jesus spricht? Es ist ein wohlhabender Vater. Es ist ein reicher Vater. Er hat ein Zuhause gebaut, wo es den Söhnen an nichts fehlt, wo sie alles haben. Eine Welt ohne Mangel. Und dieser Vater ist auch ein gewährender Vater. Ein Vater, der seinen Jüngsten gehen lässt, als er gehen will. Er lässt jeden ziehen. Dieser Vater manipuliert nicht, er klammert nicht, er hält nicht fest, sondern er lässt los. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott uns irgendwie anbindet und sagt, oh, ich zwinge dich jetzt zu was. Der Vater gewährt Freiheit. Dieser Vater, über den Jesus spricht, ist auch ein wartender Vater. Er wartet mit Sehnsucht, mit Gespanntheit, vielleicht auch mit einem gewissen Schmerz. Wann kommt mein Sohn endlich wieder? Tag für Tag. Und sowas tut nur jemand, der liebt. Und dann beschreibt Jesus diesen Vater als einen ganz zärtlichen Vater, einen warmherzigen Vater. Er rennt dem Sohn entgegen, er fällt ihm um den Hals, nimmt ihn in den Arm, er küsst ihn Und hier wird jetzt alle Zurückhaltung aufgegeben. Ja? Alle Distanz weicht, weil einfach nur Liebe und Sehnsucht eines Vaters zu seinem Sohn zum Ausdruck kommt. Und letztlich ist dieser Vater, den Jesus beschreibt, ein vergebender Vater, der Schuld durchstreicht. Der sagt, das zählt nicht mehr. Der Sohn fängt ja gerade einmal an, um Vergebung zu bitten und zu sagen, Mensch, es tut mir leid, aber er wird schon unterbrochen. Für den Vater ist nach 2 Sätzen alles gesagt. Mehr muss nicht sein. Der Sohn muss nicht auf den Knien rumrutschen, er muss nicht betteln, er muss nicht in jedes Detail erklären, bis keine Träne mehr fließt. Der Sohn darf eigentlich gar nicht ausreden, sondern der Vater blockt es ab, nimmt ihn in den Arm, schmückt ihn und sagt, du bist wieder zu Hause. Du bist hier mein Sohn. Und egal, was wir mit unseren eigenen Vätern erlebt haben oder was wir uns bisher über den Vater im Himmel vorgestellt haben, Jesus sagt, so ist dein Vater. So ist dein Vater im Himmel. So darfst du ihn dir vorstellen. Er ist ein guter Vater. Und jetzt leben wir oder unterhalten wir uns in diesem Jahr viel darüber, was bedeutet, dass Jesus in uns wohnt, dass Christus in mir lebt. Und wir stehen vor der Frage, können wir das überhaupt annehmen, diesen Prozess oder diese Lehre von Jesus, auch wie er es gelebt hat, können wir das annehmen, dass Gott wirklich so ein guter Vater auch für mich ist, für dich ist? Wie funktioniert das? Fühle ich das, dass das stimmt? Sprechen meine Erfahrungen darüber, dass es so wahr ist, oder habe ich vielleicht einen ganz anderen Gedanken? Wenn wir das machen, dass wir von unseren Gefühlen und Erfahrungen Rückschlüsse ziehen, dann bekommen wir häufig ein Problem. Weil das Wort Vater durch alle unsere Assoziationen hindurchläuft, durch den Filter unserer Erlebnisse, durch die Erfahrung mit unserem irdischen Vater hier. Und, oder wenn wir gar keinen Vater hatten oder einen harten, kalten, schwierigen Vater, dann kann das sein, dass du dieses Wort Vater auch auf den himmlischen Vater beziehst. Und das mit dem Filter hörst und mit so einem Vater im Himmel dann ganz wenig anfangen kannst, zu sagen, ja, das ist Jesus okay, ja, aber der Vater im Himmel, wie soll das? Und dann kommen vielleicht Gedanken, dass du sagst, ja Mensch, wenn ich von meinem Vater hier auf der Erde Angst hatte oder Wut hatte, dann ist das ja auch korrekt und in Ordnung, von meinem himmlischen Vater das zu haben. Wenn mein Vater hier auf der Welt nicht verlässlich war, dann ist mein Vater im Himmel auch nicht verlässlich. Und dann haben wir so Gefühle und Gedanken, die vielleicht so einen Widerhall in uns drin bringen und zu sagen, ich höre das, aber ich kann es nicht glauben. Ich wünsche es mir vielleicht, aber es ist so anders. Es fällt mir so unglaublich schwer. Aber das, was uns auch verbindet ist, es gibt den perfekten Vater nicht auf dieser Erde. Niemand von uns Männern, die wir Kinder haben oder von uns, die wir Söhne sind, als Söhne und Töchter, niemand von uns hatte den perfekten Vater, der alles richtig gemacht hat. Sicher wünschen wir uns das, aber wer selber Kinder hat oder wer selber mal Kind war, weiß es, wo man versagt, wo es nicht richtig läuft, wo uns super viel fehlt, wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir verletzt werden oder verletzen. Und das hat ja jeder von uns selber erlebt. Und dann fällt es schwer, sich Gott als dem Vater zuzuwenden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das einmal klar machen. Es ist so ein sumpfiger, gefährlicher Boden, dass wir uns auf unsere Gefühle hören oder von unseren Gefühlen abhängig machen, wer Gott wirklich ist. Ob Gott wirklich ein liebender und guter Vater ist oder nicht. Und natürlich, wenn wir im Gespräch sind mit anderen Christen, wenn wir in Seelsorge sind oder Therapie erfahren, dann kann man manches aufarbeiten, was wir an Schmerz und Trennung durch unsere Väter erlebt haben. Ja, wir können Heilung finden. Das sind wichtige Prozesse. Aber das Zentrale ist, egal was wir erlebt haben, wie kommen wir dahin, Gott als den liebenden Vater anzunehmen? Also wichtig ist, was sagt Jesus? Wie lehrt er darüber? Jesus sagt, so ist der Vater. Das ist der Vater. Das müsst ihr wissen. Er ist der Einzige, der ihn kennt und wir dürfen ihm glauben. Und was Gott immer sich zuerst wünscht, ist unser Vertrauen, Glauben. Und damit wir ein Fundament haben, haben wir die Bibel, haben wir das Wort Gottes. Und hier lesen wir die Worte von Jesus, der möchte, dass wir eben diesem Gott Vertrauen schenken. Und dann kann es sein, dass sich unsere Gefühle plötzlich auch verändern. Sie kommen manchmal, sie gehen, wie sie wollen und wenn wir ihnen vertrauen, ist das, wie gesagt, trügerisch. Aber die Bibel sagt, dass in Gottes Wort feststeht. Und wenn wir diesem Wort glauben, dann können sich unsere Gefühle auch anders nochmal entwickeln. Vielleicht sogar Gefühle, die wir vorher so noch nicht kannten. Was machen wir jetzt damit? Paulus schreibt in Galater 3, Vers 26, ihr seid alle Kinder Gottes durch den Glauben in Jesus Christus. Und einige Verse weiter in Galater 4, Vers 6 schreibt er, weil ihr aber Kinder Gottes seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der ruft, aber Vater. Paulus schreibt, ihr seid Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes dürft ihr Gott Vater nennen, Papa nennen. Und jetzt überlegt ihr doch mal, wie toll Jesus diesen Vater im Himmel beschreibt, der zu dir sagt, du darfst ihn Vater nennen. Was für eine tolle Beziehung hatte Jesus mit seinem Vater, die ihn getragen hat durch die ärgsten Schwierigkeiten. Er konnte hingegeben leben, weil er wusste, er kann ihm zutiefst vertrauen. Das ist doch voll das Vorbild, Jesus nachzueifern, da zu sein. Aber die gute Nachricht ist sogar, es gibt noch eine bessere Nachricht an der Stelle. Wenn wir durch den Glauben und die Taufe uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben, dann sind wir von da an in Christus. Dann lebt Jesus in uns. Wir sind zutiefst mit seinem Sohn verbunden. Wir leben in ihm und er lebt in uns. Und das bedeutet, dass auch seine Vaterbeziehung plötzlich in uns lebt. Jesus ist jetzt nicht nur ein Vorbild, ein Lehrer, jemand, der uns sagt, was wir zu tun haben, sondern mit allem, was ihn ausmacht, lebt er in uns. Und damit teilen wir auch seine Vaterbeziehung auf eine ganz, ganz krasse und intensive Art und Weise. Weil Jesus in uns lebt, leben wir diese Vaterbeziehung zum Vater. Das heißt, Jesus lebt seine Kindlichkeit, sein Vertrauen dem Vater gegenüber in uns. Jesus lebt sein Urvertrauen dem Vater gegenüber, seine Sorglosigkeit in uns. Das heißt, wenn es uns schwerfällt, eben das, eben so den Vater zu sehen, können wir zu Jesus sagen und sagen, ich brauche dich, ich will diese Sorglosigkeit, ich will diese Freiheit erleben. Und vielleicht denkst du so, oh, ich bin gar nicht so ein Typ, der zu Gott Papa sagt. Ja? Mir diese Distanz zu Gott, die tut mir eigentlich auch ganz gut. Zu Gott Papa zu sagen, würde mir im Traum nicht einfallen. Ich bin kompliziert, komplex, ich bin nicht so der Nähe-Typ an der Stelle. Mir fällt es vielleicht sogar schwer zu vertrauen. Und die Antwort darauf ist, dass du dich gar nicht anstrengen brauchst. Es geht nicht um das, was du noch mehr tust. Es geht nicht um das, wo du dich noch ein bisschen weiter pusht oder noch ein bisschen mehr zu sein. Das Geheimnis von in Christus sein ist, dass Jesus jetzt schon in dir lebt und dass seine Kindlichkeit, seine Sorglosigkeit, sein Urvertrauen, seine Bereitschaft, seine Hingabe, sein Gehorsam, seine Sorglosigkeit, seine Freude, all das in dir schon vorhanden ist. Und dass du ihn bitten kannst, das zu entdecken in dir, ihm zu vertrauen. Und es geht nicht darum, was du fühlst oder nicht fühlst. Wenn das passiert, dass das in dir richtig positive Gefühle auslöst, wunderbar, wie schön. Aber es geht erstmal darum, dass wir es glauben und annehmen. Dass wir annehmen, dass der Jesus, der uns diesen wunderbaren Vater vorgestellt hat, jetzt in uns lebt und wir diese Vaterbeziehung durch ihn leben können. Und wir können ihm sagen, schaff weiter Raum in mir, schaff Platz, damit ich das erleben kann. Dass die alten Stimmen der Vergangenheit nicht mein Leben bestimmen, sondern das Neue, was Jesus zu uns sagt. Du kannst zu Gott sagen, ich will auf deine Stimme hören. Ich will dir glauben. Ich will, dass du dich in mir weiter ausbreitest. Ich will, dass dieses kindliche Vertrauen in mir wächst, dem Vater gegenüber. Auch wenn die Umstände, auch wenn meine Erfahrung, auch wenn alles in mir drin vielleicht an Stellen sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich das packen kann. Dass Jesus durch dich oder in dir seinen Vater als Papa anruft. Dass er dir hilft, dass dieses tiefe Vertrauen sich in dir ausbreiten kann. Und Jesus lädt uns ein, seinem Beispiel zu folgen. Er sagt, folge mir nach. Und das ist das, was die Jünger getan haben. Jünger sein bedeutet nicht, dass sie alles aufschrieben und möglichst viel Wissen anhäuften. Jünger sein bedeutete, Jesus nachzuahmen, bei ihm in der Lehre zu sein, so zu handeln, das zu tun, was er tat. Und sie ließen sich auf diesen neuen Weg ein, der für sie vorher unvorstellbar war. Und plötzlich konnten sie Gott vertrauen. Sie konnten auch sich in die Mittellosigkeit bewegen, weil sie wussten, Gott versorgt sie. Sie wussten, sie hatten keine Angst vor Gefahren, weil sie wussten, Gott ist da und er trägt uns. Und vielleicht ist das ja so dein Impuls, zu sagen, ja, ich will Gott vertrauen. Ich will diesen neuen Vater ganz neu kennenlernen durch Jesus Christus, der in mir lebt. Ich will Ja zu ihm sagen, weil ich einen guten Vater in meinem Leben gebrauchen kann. Ich brauche mehr Vertrauen. Ich brauche mehr Versorgung, Gewissheit, Ruhe, Sorglosigkeit. Das wäre so gut, wenn ich das hätte. Kraft und Weisheit zu wissen, was zu tun ist. Und dann möchte ich dich ermutigen, diesen Worten von Jesus Glauben zu schenken. Glaub ihm, dass der Vater so ist, wie er ihn als Vater beschreibt. Ein guter, sich sorgender, liebender Vater. Und dann kannst du mit Jesus sprechen und ihm das sagen. Du kannst ihm sagen, Jesus, deine Liebe zum Vater, deine Freude am Vater, deine Kindlichkeit, dein Vertrauen, deine Sorglosigkeit, all das lebt jetzt in mir. Es lebt in mir die Ruhe im Sturm. Und ich bete, dass du in mir mehr Raum gewinnst, dass du mich mehr davon Anteil haben lässt, dass ich erfahre, wie dein Leben mein Leben durchströmt und verändert. Ich möchte dich einladen, mit Jesus zu sprechen und ihm zu sagen, dass du ihm glaubst, dass er in dir wachsen darf, dass er sich in dir breit ausbreiten darf, weil es genau das ist, was wir brauchen. Ich möchte beten. Jesus, die Art und Weise, wie du den himmlischen Vater vorstellst, ist nahezu unglaublich. Und es fällt uns vielleicht an den einen oder anderen Stellen richtig schwer, dir zu vertrauen, dass du es nur gut meinst. Aber ich bete, Jesus, dass du in jedem Einzelnen von uns dich ausbreitest. Und dass du unsere Schmerzen, auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die wir deuten und auf dich beziehen, die uns zweifeln lassen, wo wir vielleicht auch krass kämpfen, dass du sie annimmst und uns den Vater dort vorstellst. Ich bete, dass wir deine Güte und deine Liebe und dein sanftes Handeln mehr und mehr entdecken und diesen Vater entdecken, zu dem wir sagen können, aber Papa, lieber Vater. Amen.